Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist annähernd 300 Jahre her. Da hat ein junger Graf eine besondere Verantwortung für Glaubensflüchtlinge übernommen. Dieser junge Graf war Nikolaus von Zinzendorf. Auf seinen Gütern ließ er es zu, dass Menschen, die ob ihres Glaubens verfolgt wurden, sich ansiedelten. Und er betreute sie auch geistlich. Und Zinzendorf, der einen militärischen Hintergrund hatte, weil sein Stiefvater General in der preußischen Armee war, wusste um manche Bräuche bei den Soldaten und manches, was er vom Elternhaus her kannte, hat er dann auch in dieser Flüchtlingsgemeinde eingeführt, in Herrenhut. Und bei den Soldaten der damaligen Zeit war es üblich beim Militär, dass die Vorgesetzten eine Losung ausgaben, mal für einen Tag, mal für einen ganzen Monat, um beispielsweise ein Tor zu passieren. Da gab es damals ja keine Ausweispapiere, da musste man eine Losung kennen, gelber Bär oder irgendwie Grashalm, irgendein Wort. Und da konnte man sich zu erkennen geben und da wusste ein wachhabender Soldat, jawohl, der darf hier passieren. Oder auch in den Schlachten war das ganz wichtig, dass vor einer Schlacht eine Losung ausgegeben wurde, weil damals nicht alle Soldaten Uniformen hatten, dass man sich anhand einer Losung erkennen konnte, gehört er zu uns oder ist er gegen uns. Und das war natürlich für einen Soldaten überlebenswichtig, sich diese Losung, die es gab, entweder für den Tag oder die Woche, den Monat, entsprechend sie zu behalten, damit er die immer im Kopf hatte, damit er die entsprechend aussprechen konnte, vor Augen hatte, wenn es nötig war. Diesen Brauch hat Zinzendorf in die Gemeinde mit hineingenommen und er hat der Gemeinde immer wieder ein Wort Gottes für jeden Tag gegeben, späterhin auch für Wochen und für die Monate. Und dieser Brauch ist nun seit über 290 Jahren bei uns auch im Brauch. Ich habe das Losungsheftchen jetzt hier in der Hand, ich zeige Ihnen das. Da sind eben all die Losungen drin für den Tag, wo man über Tag drüber nachdenken kann, oder in der Woche den Wochenspruch oder eben der Monatsspruch. Und der Monatsspruch, mit dem ich Sie zu Beginn schon begrüßt habe, er steht in Markus 13 und er ist das Predigtwort für diesen Gottesdienst. Die wollen wir jetzt hören, auch wenn es nur ein Satz ist, und stehen natürlich in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort auf. Der Monatsspruch für März, die Losung für den Monat März, steht in Markus 13, Vers 37. Jesus Christus spricht: Wachet. Wachet. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses eine Wort, wachet, nun als Predigttext für diesen Gottesdienst, für unser Leben, dass wir darüber nachdenken, in diesem Gottesdienst, aber auch in den nächsten Tagen, in diesem Monat. Wir wollen dich jetzt bitten für diese Predigt eben über dieses Wort, dass du uns die Bedeutung dieses Zurufes von dir erklären wollest. Dass wir das verstehen können und dass wir es auch annehmen können und umsetzen, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Jetzt für die Predigt im Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes, aber dann auch in den nächsten Zeiten, Herr, wenn wir dieses Wort dann durch deine Gnade umsetzen. Und so wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt um deinen Beistand, dein Mitgehen und deinen Segen durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Jesus Christus spricht: Wachet. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben: Wachet, die Losung für das ganze Leben. Ich habe 5 Punkte mitgebracht, an denen ich das noch einmal deutlich machen möchte, was unser Herr hier meint, wo wir wachen sollen. Erstens, wachet angesichts der Wiederkunft Jesu. Zweitens, wachet angesichts des Teufels. Drittens, wachet angesichts der Gebetsmüdigkeit. Drittens, wachet angesichts des Glaubenskampfes und drittens, wachet angesichts des Todes. Das Erste, wachet angesichts der Wiederkunft Jesu. Unser Herr und Heiland hat dieses Wort in einem Kontext gesprochen. Ich habe Ihnen auf den Predigtzetteln das abgedruckt. Markus 13 heißt es: So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wenn der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder zu dem Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen: Wachet. Liebe Brüder, liebe Schwestern, es gibt Dinge, deren Daten kennt man und da stellt man sich drauf ein. Also der Geburtstag ihrer Ehefrau oder ihres Ehemannes, der vielleicht noch kommt in der nächsten Zeit, da wissen Sie Bescheid, einen Tag vorher die Blumen kaufen halt oder was weiß ich, noch mal einen Schlips besorgen, hier beim Kaufhof oder sonst irgendwas, da stellt man sich drauf ein. 24.12. ist Heiligabend, ist auch so ein Datum, stellen wir uns drauf ein, da müssen die Geschenke gekauft werden, da muss das Essen gekauft werden, der Tannenbaum gekauft werden, all diese Dinge, da stellt man sich drauf ein, Daten, die man kennt, oder denken Sie an den Ölwechsel, den Sie machen müssen, da wissen Sie auch, wenn irgendwann die Zeit um ist oder wenn entsprechende Kilometer gelaufen sind, dann müssen Sie es machen. Diese Dinge kennt man, da kann man sich drauf einstellen, aber es gibt Dinge, da weiß man nicht, wann sie kommen. Und auf die muss man umso intensiver schauen. Da muss man wachsam sein, dass man das parat hat. Das Wichtigste, wo man wachsam sein soll, das ist die Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Die Bibel sagt das immer wieder, habt das auf dem Schirm. Der Heiland kommt wieder, und zwar zu einer Stunde, wo ihr es nicht denkt. Wir planen, wir machen, wir tun, und wir müssen damit rechnen, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Es gibt im christlichen Bereich zwei Seiten, von denen man bezüglich der Wiederkunft Jesu vom Pferd fallen kann. Es gibt einmal die Seite, wo man sich total darin verliert, dass man sagt, ich berechne nur noch, wann der Heiland wiederkommt. Aber das kann ich nicht berechnen. Ich kann berechnen, etwa wann mein Auto beim nächsten Mal zum Ölwechsel hinkommt. Das kann ich berechnen, wenn ich weiß, wie viel ich so im Durchschnitt fahre, dann weiß ich, wann der Ölwechsel fällig ist. Ich weiß aber nicht, wann der Heiland wiederkommt. Ich kann es nicht wissen, und Vorsicht bei Menschen, die euch das berechnen. Jesus Christus selber, der Heiland, sagt, Matthäus 24, vom Tag, aber von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Darum wachet, denn ihr wisst weder, an welchem Tag euer Herr kommt. Also Jesus sagt über sich selber, dass der Menschensohn, also der irdische Jesus, es nicht weiß. Und wenn es der irdische Jesus nicht weiß, da kann es so ein kleiner Pastor nicht wissen, Pastor Latzel nicht Pastor Bierbaum, auch nicht Pastor Wilhelm Busch und sonst jemand, keiner. Und Vorsicht, wenn Leute kommen, ihnen das berechnen. Das sind in aller Regel Leute, die sich vom Widersacher haben verführen lassen. Die Zeugen Jehovas, die stellen immer wieder solche Berechnungen an. Im Oktober 1914 war nach ihrer Berechnung der erste Zeitpunkt, da der Heiland wiederkommen konnte. Hat nicht funktioniert. Dann hatten sie 1975 wieder einen Zeitpunkt und berechnen jetzt wieder auch Zeitpunkte, wenn er wiederkommt. Finger weg von solchen Leuten. Aber es sind nicht nur Sektierer. Es sind manchmal auch ganz, 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 ganz fromme Leute. Albrecht Bengel, Vater des Württemberger Pietismus, der hat den 18.06.1836 als Datum klar berechnet aufgrund seiner Bibellektüre. Auch das hat nicht gestimmt. Also wir wissen es nicht, wann er kommt. Da müssen wir nicht von der einen Seite vom Pferd fallen. Aber was noch schlimmer ist als diese exakte Berechnung des Zeitpunktes der Wiederkunft Jesu Christi, ist, wenn diese Erwartung der Wiederkunft zum Erlöschen kommt, wenn darüber gar nicht mehr nachgedacht wird. Und das ist die größere Gefahr derzeit in der Gemeinde Jesu Christi. Jesus Christus kommt wieder. Wir haben es eben im Glaubensbekenntnis auch noch einmal gesprochen, aber das ist ja häufig so bei den liturgischen Elementen, man redet sie manchmal runter, ohne gar nicht mehr vor Augen zu haben, was das heißt. Der Heiland Jesus Christus kommt wieder zu einem Zeitpunkt, da wir es nicht wissen. Die Bibel sagt, er kommt dann wieder, wenn aller Welt das Evangelium gepredigt ist. Wenn das passiert, wird er wiederkommen. Aber wir können es nicht wissen, wann dieser Zeitpunkt ist. Wir müssen nur wachsam sein und jederzeit dazu bereit sein. Sie wissen, dass ich Siegerländer Pietismus groß geworden bin, bei sehr frommen Männern, die mich auch sehr stark geprägt haben im Glauben. Und eine ganz eindrückliche Begegnung ist mir gewesen, ein alter Bruder, der immer wieder die Gemeinde dazu aufgerufen hat, wachsam zu sein. Ganz einfacher Mann, aber der das wirklich auch gelebt hat. Und als ihm diese Bedeutung klar geworden ist, was es heißt, der Heiland Jesus Christus kann zu einer Stunde wiederkommen, da wir es nicht denken und erwarten, an dem Moment hat er aufgehört, Alkohol zu trinken. Weil er gesagt hat, ich möchte nicht, wenn der Heiland Jesus Christus wiederkommt, dass ich besoffen bin. In diesem Zustand darf mich mein Herr nicht vorfinden. Da mag man ein bisschen drüber schmunzeln, aber das zeigt so eine lebendige Erwartung. Der wusste, ich kann es nicht berechnen, ich weiß nicht, wann es ist. Aber ich stelle mich mit meinem Leben darauf ein und ich möchte nicht, dass mein Heiland in diese Welt wiederkommt und ich nicht darauf vorbereitet bin. Übrigens, wir bitten es auch immer wieder im Vater Unser, dass wir nach der Predigt auch sprechen werden, wenn wir sagen werden, dein Reich komme. Wir bitten ja auch darum, dass er kommt. Das müssen wir nur wieder vor Augen stellen, halt zu sagen, was wir da tatsächlich beten. Übrigens, die Bibel schließt auch mit diesem Gebet. Offenbarung 22 heißt es, Jesus Christus spricht, ich komme bald, Amen, ja, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen, komm Herr Jesus. So schließt die Bibel, komm Herr Jesus, mach ein Ende mit all dem Elend dieser Welt, erlöse uns. Aber das müssen wir wirklich auch auf dem Schirm haben, nochmal, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Und deshalb wachet, wachet. All die anderen Dinge, die ihr alle auf dem Schirm habt, Garten, Urlaub, Familie, all die Dinge, um die man sich kümmert, dürft ihr alles machen. Aber vergesst eins nicht, wachsam zu sein. Jesus Christus kommt wieder. Das ist das Erste. Wir sollen wachsam sein angesichts der Wiederkunft Jesu. Ein Zweites. Wir sollen wachsam sein angesichts des Teufels. Als ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitet habe und habe den Monatsspruch gelesen, dann habe ich dann darüber nachgedacht, worüber ruft die Bibel denn noch alles auf, wo wir wachsam sein sollen? Was sagt Jesus denn immer wieder? Das eine, und das ist das Wichtigste, dass wir auf seine Wiederkunft ausgerichtet sind. Aber eine Sache ist auch ganz wichtig, das sagt die Bibel immer wieder, wir sollen wachsam sein angesichts des Teufels. Eine Bibelstelle habe ich euch abgedruckt, 1. Petrus 5. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, der Teufel ist eine schreckliche Wirklichkeit. Eine fürchterliche, schreckliche Wirklichkeit. Es gibt Wirklichkeiten, die haben mit meinem Leben nichts zu tun, die sind unerheblich. Also zum Beispiel die Wirklichkeit und Wahrheit, dass der Jupiter, dieser Planet, 53 Monde hat. Das ist interessant zu erfahren. Aber ob der 63 Monde hat oder 53 Monde hat oder 73, ist für mein Leben vollkommen unerheblich. Spielt keine Rolle, obwohl es ein riesen kosmisches Geschehen ist um diesen Planeten herum. Oder wenn Sie ein bisschen im Angelsport unterwegs sind, halt, dann wissen Sie, dass die Aale ein besonderes Laichverhalten haben. Also, dass die, egal wo die sind auf der ganzen Welt, zum Laichen alle in die Saragossa-See vor Florida hingehen. Über tausende Kilometer, ein riesiges Geschehen. Aber für mein Leben ist das eine Wahrheit und Wirklichkeit keine Bedeutung. Aber es gibt Dinge, die haben eine Bedeutung. Es gibt schreckliche Wirklichkeiten, die haben eine Bedeutung. Also so eine minder schreckliche Wirklichkeit ist beispielsweise das Coronavirus. Nicht? Wissen wir, das ist eine Wirklichkeit. Solange das nur in China war, war das einfach nur eine Nachricht am Rande. Jetzt ist es bei uns in Deutschland angekommen, seit gestern auch in Bremen. Und dann merken wir, hey, wir müssen uns umstellen. Pastor Latzl hat heute niemanden die Hände gegeben halt. Ich will nicht der Verbreiter dieses Virus sein, wenn ich dann morgen erkrankt wäre halt. Eine andere schreckliche Wirklichkeit, die ist auch heute in Kraft getreten, nämlich die neue Straßenverkehrsordnung. Danach werden die Bußgelder und auch die Punkte und die Fahrverbote deutlichst verschärft in Deutschland ab heute. Also mittlerweile ist es so, dass wenn Sie in der Stadt jetzt 21 Kilometer ab heute zu schnell fahren, dass Ihnen dann sofort der Führerschein entzogen wird. Also Sie müssen auch mittlerweile das Doppelte als gegenüber gestern bezahlen, wenn Sie zu schnell gewesen sind. Alles deutlichst verschärft. Also das sind Wirklichkeiten, die etwas in meinem Leben zu tun haben. Ich fahre jetzt noch vorsichtiger Auto. Wie gesagt, also das sind Wirklichkeiten, die haben Einfluss auf mein Leben. Aber weder die Novelle der Straßenverkehrsordnung noch der Coronavirus sind auch nur ein Müh gegen die Wirklichkeit des Teufels, der mein und euer Leben bedroht. Und das ist ein Problem, dass die Welt, die Nichtgläubigen, da so drüber lächeln. Ah, der hat zu viel Harry Potter oder sonst was gelesen. Das lese ich nicht, so ein Dreck. Ich lese die Bibel. Aber die Bibel sagt mir das, dass da alles drinsteht. Und da wissen wir um den Teufel, der der Herr dieser Welt ist. Und alle Zerstörung, alles Leid, alles Elend, alle Furcht, alle Angst, alle Krankheit, auch dieses Coronavirus, hat letztlich mit dem Widersacher zu tun. Das Wirken des Teufels. Bitte, wer es nicht glaubt, möge die Bibel lesen, einmal von ganz vorne, 1. Buch Mose bis zur Offenbarung, und dann wird er verstehen, wovon ich spreche. Das Problem ist, dass viele Menschen überhaupt nicht glauben, dass es diese Wirklichkeit gibt. Und auch Menschen, die die Bibel kennen, das immer wieder so nach dem Motto so ein bisschen vernachlässigen und nicht merken, wo sie immer wieder Opfer, aber auch Werkzeuge des Widersachers sind, wo sie sich missbrauchen lassen, wo dann die Männer denken, ja, ich bin eben so ein toller Typ, dass mich meine Sekretärin so anhimmelt halt, nicht? Das ist nur mein gutes Aussehen und mein Auftreten, und checken gar nicht, nein, da ist ein Widersacher dahinter, der deine Ehe zerstören will. Das ist etwas ganz wichtig, dass wir wissen, es gibt einen Widersacher. Wegen dieses Widersachers, das ist übrigens Wochenspruch, wir predigen ja über den Monatsspruch, aber Wochenspruch, 1. Johannes 3 heißt, darum ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das können wir Menschen nicht, das kann nur der Sohn Gottes. Und darüber denken wir in der Passionszeit drüber nach, dass deshalb der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist. Und ich möchte euch daran erinnern und ermahnen, seid wachsam. Es gibt einen Widersacher, einen Teufel, das Böse, das durch diese Welt geht und versucht, uns zu zerreißen wie ein reißender Löwe. Wir können gegen den nichts machen. Jesus hat seine Macht gebrochen. Aber ihr müsst wachsam sein vor seinen Werken in dieser Welt. Die Wachsamkeit angesichts des Teufels, wachet. Die Wachsamkeit angesichts der Gebetsmüdigkeit, das ist der dritte Punkt. Angesichts des Teufels und seiner Wirksamkeit in dieser Welt sagt uns Gott, wir müssen die geistliche Waffenrüstung anlegen. Und die geistliche Waffenrüstung, Sie können das nachlesen, Epheser 6, besteht vor allen Dingen aus zwei Dingen. Einmal der Offensivwaffe, die wir haben, dem Wort Gottes, und zum anderen der Defensivwaffe, nämlich dem Schild, den wir haben. Und der Schild, das ist der Glauben. Kommen wir gleich noch zu. Aber neben diesem Glauben ist es vor allen Dingen das Gebet, das diese beiden Dinge miteinander verbindet. So heißt es nämlich, dass wir in Epheser 6 allzeit beten sollen mit Flehen und Bitten im Geist und dazu wachen sollen mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Wir müssen wachen, um gegen die Angriffe des Widersachers gewappnet zu sein. Wachen und beten. Ich habe eben als zweite Lesung bewusst diesen Text mitgebracht, Matthäus 26, daraus auch die beiden Verse, die ich hier auf dem Predigtzettel abgedruckt habe. Jesus kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Gebetskampf ist etwas ganz Wichtiges. Persönlich individuell für mein Glaubensleben, aber auch für die Gemeinde, für die Stadt, in der ich wohne, für das Land, in dem ich lebe. Das Problem, das wir haben, dass in Deutschland eine furchtbare Gebetsmüdigkeit vorherrscht. Ich kann das leider nicht an Zahlen belegen, weil mit so einem wichtigen Thema beschäftigt sich leider niemand. Aber ich kann es zwar empirisch Ihnen nicht vor Augen stellen, aber aus meinen Beobachtungen, Sie wissen, ich bin viel unterwegs in vielen gläubigen Gemeinden, wo ich eingeladen werde zu Bibelabenden, zu Evangelisationen. Und erschreckenderweise überall Stereotyp, dieselben Antworten, wenn man fragt. Wenn man dann fragt, wie sieht es denn aus mit eurem Gebetskreis? Haben wir keinen mehr? Haben wir vor 5 Jahren aufgegeben? Oder das ist der schlecht besuchteste Kreis. Da hat man Gottesdienste, da sind dann auch 500-600 Leute im Gottesdienst halt, aber zum Gebetskreis kommen nur noch 2 Leute. Oder dann heißt es, ja, haben wir früher wöchentlich gemacht, aber jetzt machen wir es nur noch einmal im Vierteljahr, ist keiner gekommen. Gebetsmüdigkeit. Betet, wachet und betet. Und die Auswirkung dieser Gebetsmüdigkeit, die kann man sehen. In einem zunehmend gottloser werdenden Land, Deutschland, in einem zunehmend gottlosen werdenden Europa, ist das der Hauptgrund, dass die Christen nicht mehr beten. Also sehr schnell bei uns Frommen, dass wir so zeigen auf die, die draußen sind und was die alles falsch machen. Aber wir müssen uns immer wieder fragen, wie ist denn unser Gebetseinsatz? Für den Glauben in unserem Vaterland, für die Politiker, auch wenn die uns nicht gefallen mit ihren Parteibüchern halt, wo aber der Heiland sagt, für die habt ihr zu beten. Wie ist das mit unserem Gebetseinsatz? Hand aufs Herz, sind wir nicht manchmal auch wie die Jünger hier in diesem Text? Jesus sagt es klar, aber wir pennen ein. Und da darf ich mich an allererster Stelle hinstellen. Ich bin kein guter Beter. So schnell mal so ein Relativsatz noch reingeknabbelt, wo ich den Leuten versprochen habe, gar kein Thema. Ich bin auch jemand, der nicht treu im Gebet ist. Und dieses Wachet geht an allererster Stelle an mich. Wache du, Olaf Latzlob, deiner Gebetsmüdigkeit. Kannst so viele Termine, wie du willst, in den Terminkalender reinknallen. Es gilt für dich auch das Lutherwort, wenn du viel zu tun hast, dann hast du viel zu beten. Aber das kennen wir alle. Wir haben viel zu tun, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch beruflich, in der Familie und sonst irgendetwas. Und das Erste, was wir wegstreichen, ist dann das Gebet. Wachet angesichts der Gebetsmüdigkeit. 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Kolosser 4, Vers 2, seid beharrlich im Gebet. Wenn man solche Bibelworte hört, dann weiß man als Christ sehr schnell, hier bin ich gemeint. Ich habe ganz häufig nicht gebetet. Ich war nicht beharrlich im Gebet. Und wenn das für dich gilt, wenn dir der Heilige Geist jetzt ins Herz hineingibt, hier bin ich gemeint, der ich gebetsmüde geworden bin, dann sei wachsam, bleib wach und geh neu auf die Knie, falte die Hände. Dann ist das vielleicht die Botschaft aus diesem Gottesdienst für dein Glaubensleben. Die Wachsamkeit angesichts der Gebetsmüdigkeit. Ein viertes, die Wachsamkeit angesichts des Glaubenskampfes. Ich habe es eben gesagt, die geistliche Waffenrüstung, die wir anzuziehen haben, und es ist der Glauben, so wird gesagt, der Schild, den wir zu nehmen haben, der Schild, mit dem wir uns verteidigen müssen. Wir sollen den Schild des Glaubens ergreifen, mit dem wir auslöschen können alle feurigen Pfeile des Bösen. Und die Bibel ruft immer und immer wieder zum Glauben auf. Wir hatten ja früher diese vier Banner hier hängen, die vier Soli und Sola Fide, allein der Glaube, darauf kommt es an. Um uns gegen den Widersacher verteidigen zu können, brauchen wir nur den Glauben an Jesus Christus, wie uns in der Schrift überliefert ist. Aber den müssen wir haben. 1. Korinther 16 heißt es, wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Wachet, steht im Glauben. Das ruft Jesus dir zu in dieser Passionszeit. Kümmer dich um deinen Glauben. Nicht nur um den Rasen, nicht nur um den Urlaub, nicht nur ums Auto. Das sind ja alles Dinge, da kümmern wir uns drum. Der Rasen, oh, den müssen wir jetzt vertikutieren im Frühjahr, ne? Da müssen wir düngen und da müssen wir dieses und jenes machen. Nachsehen, machen wir alles halt. Unseren Urlaub, ich denke, die meisten von uns haben sich schon darum gekümmert, um ihren Urlaub, wo man den verbringt hat. Und alles studiert und gemacht und getan und Auto sowieso. Aber das Wichtigste, das habe ich vorhin schon gesagt, worum wir uns zu kümmern haben, ist der Glaube. Der Glaube an und zu Jesus Christus. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Auch für die drei Täuflinge heute nochmal. Die können ein tolles Leben führen, 95 Jahre alt werden, die Kirchensteuer treu und brav bezahlen, irgendwann auch kirchlich heiraten, alle Dinge machen. Ohne Glauben ist das nichts gewesen, diese Wasserhandlung hier. Die Taufe wird nur dadurch bevollmächtigt, wenn man glaubt an Jesus Christus, aber dann ist sie in Kraft. Deshalb ist der Glaube so wichtig. Und ja, was kann ich machen, um Glauben zu stärken? Nun, auch das habe ich schon häufiger erklärt von der Kanzel, aber ich will nicht müde werden, das bis zum Ende meines Dienstes immer wieder den Leuten zu sagen, was muss ich machen, um im Glauben gestärkt zu werden? Dieser Dreischritt. Kenntnis von Jesus erstens, zweitens Zustimmung zu Jesus und drittens Vertrauen auf Jesus. Das erste, Kenntnis von Jesus. Du kannst deinen Glauben nicht stärken, indem du irgendwelche Pilgerwege läufst, was dir irgendwelche verworrenen Theologen heute erklären. Du wirst deinen Glauben auch nicht dadurch stärken, wenn du dir irgendeine Kerze zu Hause ansteckst und machst irgendeine Meditationspraxis. Da kommen irgendwelche Geister, sonst was zu dir. Das ist kein Thema, aber nicht Jesus. Glaubensstärkung kriegen wir durch eins. Durch das Wort Gottes, durch das geschriebene Wort Gottes und die bibeltreu verkündigte Botschaft von der Bibel. Der Glaube, so heißt es in Römer 10, 17 halt, kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Jesu Christi. Nirgends anders kriegen wir Stärkung im Glauben. Also wenn ihr Stärkung des Glaubens haben wollt, müsst ihr als erstes Kenntnis von Jesus haben. Deshalb auch meine Empfehlung immer wieder, jeden Tag ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament und jede Woche mindestens eine bibeltreue Predigt gehört. Das ist Kenntnis von Jesus. Aber die Kenntnis allein nützt mir nichts. Es muss das Zweite dahin kommen, die Zustimmung davon. Also ich habe in meinem Leben von vielen Dingen Kenntnis. Ich habe ja nun Theologie studiert, über 6 Jahre an der Universität in Marburg. Da bin ich in Kenntnis gekommen mit vielen Dingen der historisch-kritischen Methode. Beispielsweise in wie viele Teile man den Philipperbrief zu teilen hatte. Irrsinn, Kenntnis von diesen Dingen, den kann ich nicht zustimmen. Aber es gibt eine Wahrheit, der stimme ich zu, nämlich Jesus Christus. Und das, was ihr in der Bibel lest, dem müsst ihr zustimmen. Wer da sagt, ja, das glaube ich nicht, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Ich glaube nicht, dass Jesus Christus leiblich auferstanden ist. Dann passiert nichts in deinem Leben. Solange du noch Zweifeln hast, da bleibt Gott unendlich fern. Du musst ein Ja sagen, du musst dich öffnen und sagst, ja, ich glaube das auch, und das ist ja Jahreslosung, ich glaube, hilft meinem Glauben, auch wenn ich so viel Unglauben habe. Ich glaube und ich möchte stärker werden im Glauben. Ich möchte dem zustimmen. Und dann schenkt Gott den Heiligen Geist, der dann die Zustimmung schenkt und dann wächst Glauben. Es gibt haufenweise Theologen in Deutschland, die sind viel, viel bessere Theologen als ich. Die kennen die Schrift, die kennen alles über Jesus, aber stimmen dem nicht zu. Ungläubige Pfarrer. Aber wenn ich dann zustimme, dann werde ich zum gläubigen Menschen. Das ist der zweite Schritt, wenn ich Glauben haben möchte, nicht nur Kenntnis von Jesus, Zustimmung zu Jesus. Und dann muss ich dem auch vertrauen, dann muss ich das leben, dann muss ich das auch machen. Vertrauen darauf, dass Gott mich lieb hat. Vertrauen darauf, dass er mir hilft. Vertrauen, dass er mir die Sünden vergibt. Und Vertrauen, dass er mir ewiges Leben gibt. Das wirklich auch praktizieren. Wenn er das in mich hineingelegt hat und wenn ich das verstanden habe durch den Heiligen Geist, dann muss ich es auch anwenden. Das ist dieser Dreischritt. Kenntnis von Jesus, Zustimmung zu Jesus, Vertrauen auf Jesus in allen Bereichen. Dass man sagt, jawohl, ich vertraue dem Wort, ich vertraue dem Herrn. Dann ist Glauben da. Und je stärker ich diesen Dreischritt mache, desto stärker wird der Glaube in mir. Und wenn du Glaubensstärkung haben willst, nochmal, lies die Bibel, hör die bibeltreue Verkündigung, nimm das an und glaub das auch, wenn du nicht alles verstehst, halt bitte Gott darum, dass er dir Glauben schenkt und dann leb das, was du in der Schrift verstanden hast, auch das, was du heute Morgen in der Predigt gehört hast, das, wo du gemerkt hast, hat der Geist in mein Herz hineingeschoben, dem vertrau und mach das auch und dein Glaube wird wachsen. Wachsamkeit angesichts des Glaubenskampfes, wachet, steht im Glauben. Und ein viertes und letztes, wachet angesichts des Todes. Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wachet angesichts des Todes. Es hat im Mittelalter etwas gegeben, wir nennen das heute die Ars Moriendi, die Kunst oder besser gesagt das Vorbereiten auf das Sterben. Die Ars Moriendi, dass Menschen damals ganz bewusst sich vorbereitet haben auf den Tag, wo sie sterben, obwohl damals das Leben viel kürzer war im Schnitt, als es heute ist. Aber das war Menschen wichtig, dass sie vorbereitet waren, weil sie wussten, irgendwann kommt dieser Tag, der letzte Tag in meinem Leben. Auch wenn ich jetzt mit 20 noch gesund und stark und kräftig bin, wenn ich mit 40 jetzt mitten im Beruf bin, alles super läuft, mit 60 jetzt mein Lebensabend gelingt, es kommt der Tag unseres Todes. Und den kennen wir genauso wenig wie den Tag, wenn der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Und es kann passieren, dass in deinen Lebzeiten Jesus Christus nicht wiederkommt. Aber spätestens, wenn du dann gestorben bist, dann siehst du ihn entweder direkt, wenn du im Glauben an ihn gestorben bist, oder wenn du ohne Glauben gestorben bist, musst du erst ins Totenreich und wirst ihn dann sehen, wenn er das Gericht halten wird in aller Ewigkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir unser Leben verstehen lernen vom Tode her. Wir leben ganz häufig in dieser Welt und nicht nur die Menschen draußen in der Welt, als käme dieser Tag des Todes nicht. Auch viele Christen berechnen das wirklich nicht mehr oder haben das nicht auf dem Schirm, halt zu sagen, dass sie sterben werden. Aber da sollen wir wachsam sein, wachsam sein. Nicht leben wie der reiche Kornbauer, lest es nach in Lukas 12, der sich da verliert in den Dingen des Irdischen, der ein Bombengeschäftsmann ist und denkt an einen Tag, jetzt geht ja alles gut und Gott zu ihm sagt, na, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Das ist das ganz Wichtige, ist nicht, dass wir sagen, wir kümmern uns erstmal um alles andere, aber den Tag meines Todes, das kann ich ja immer noch bedenken mit 95, wenn es dann irgendwann näher rückt. Es kann sein, du hast nicht Zeit bis 95. Wir sollen wachsam sein, sagt uns die Schrift, weil wir eben keine Macht über unser Leben haben und es ein anderer ist, der den Tag des Todes bestimmt. Und wir sollen darüber nachdenken, auf dass wir klug werden und uns ihm, Jesus Christus, dem Herrn über Leben und Tod, zuwenden. Wachet angesichts des Todes. Diese fünf Punkte, die wir zu bedenken haben, wo wir wachsam sein sollen, die Gott uns heute Morgen zuruft. Jesus Christus sagt, wachet, wachet, wachet angesichts seiner Wiederkunft, wachet angesichts des Teufels, wachet angesichts der Gebetsmüdigkeit, wachet angesichts des Glaubenskampfes und wachet angesichts eures eigenen Todes. Und wenn man das tut und verstanden hat und wenn ihr das umsetzt in der nächsten Woche und in diesem Monat, der vor uns liegt, dann werdet ihr erkennen, dass das nicht nur eine Losung für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat oder ein ganzes Jahr ist, sondern dass das tatsächlich eine Losung für das ganze Leben ist. Jesus Christus ruft uns heute Morgen zu, wachet. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.